Ja, es freut uns, dass Sie an unserem heutigen Thema interessiert sind. Es geht um die Islamforschende und was Sie über Israel denken. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe. Ich darf Ihnen vorstellen, unseren Referenten Dr. Clemens Hehli. Herr Hehli hat studiert in Tübingen, also es gibt auch einen lokalen Bezug, und in Berlin und in Bremen. Er ist Politikwissenschaftler und hat auch Geschichte studiert, empirische Kulturwissenschaften und Philosophie. Genau. Und seine Postdoktorandenzeit hat er an der Yale-Universität in den USA absolviert. Das Thema Islam, wenn über den Islam hierzulande diskutiert wird, gibt es zwei Probleme, ich möchte mal zwei ausgreifen. Das eine, dass oft sehr pauschalisierend über den Islam gesprochen wird, also wenn das eine Geschichte wäre, die man dann nicht differenzieren müsste. Und das andere Problem, das ist, dass im Islam oder in, sagen wir mal, bei Leuten, die dem islamischen Glauben anhängen, oft auch ja Vorurteile gegenüber Israel einhergehen, also auch antisemitische Denkweisen weit verbreitet sind. Und über diese Geschichte wird hierzulande kaum diskutiert, wenn über den Islam diskutiert wird. Ich möchte festmachen an der Studie, die jetzt vom Innenministerium herausgebracht worden ist, muslimische Lebenswelten in Deutschland. Da wird zu Recht gesagt, dass man nicht allen Muslims unterstellen kann, dass sie nicht integrationswillig sind, sondern dass es halt nur ein bestimmter Teil ist. Aber es wird in der Öffentlichkeit nicht diskutiert über das, was dort drin steht, was dort auch drin steht in dieser Studie, dass nämlich unter muslimischen Jugendlichen eben antisemitische Denkformen weit verbreitet sind, also dass Israel eben schuld ist daran, dass der Frieden in der Welt gefährdet ist, dass Israel schuld ist an dem Elend der Palästinenser, dass der CIA bei 9/11 die Finger dazwischen hatte und solche Sachen. Und das, finde ich, wird bei uns nicht wahrgenommen. Und das ist das eigentliche Problem. Also nicht, dass eine Minderheit bei uns so denkt, sondern dass die Mehrheitsgesellschaft das gar nicht erkennt, wenn es um Antisemitismus geht, um Hass auf Israel, und auch nicht bereit ist, sich auseinanderzusetzen damit. Wir sehen es aktuell, es gibt eine Veranstaltungsreihe der Volkshochschule zusammen mit dem Landesmedienzentrum, also öffentliche Bildungsträger, die eine wichtige Rolle spielen in unserem Land. Die zeigen eine Filmreihe mit Filmen zu Israel, also mit israelischen Filmen und palästinensischen. Und diese Filmreihe ist sehr, sehr einseitig ausgerichtet. Die Spitze die Spitze ist, dass sie den Film zeigen, Paradise Now. Dieser Film verharmlost Selbstmordattentate und hat also in einer Filmreihe von einem öffentlichen Bildungsträger meines Erachtens nichts zu suchen. Wir haben dagegen protestiert, leider vergeblich. Also ich will sagen, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass der Antisemitismus nicht wahrgenommen wird und dann natürlich auch nicht bekämpft wird. Das Thema Islamforschung ist für uns in Baden-Württemberg und hier in Stuttgart natürlich deshalb auch interessant, weil es hier ja in Tübingen das erste Zentrum gibt für islamische Theologie, das jetzt im Januar eröffnet hat. Und da ist natürlich auch interessant zu wissen, was denn in dieser Szene der Islamforscher darüber auch diskutiert wird, geforscht wird und so weiter. Ja, deshalb halte ich das auch für ein wichtiges Thema für uns als DIG hier in Stuttgart.
Vielen Dank, Bärbel, für diese Einführung und vielen Dank an die DIG Stuttgart Mittlere Neckar für die Einladung. Es freut mich sehr, hier reden zu können im Ländle. Meine erste Demo gegen einen österreichischen Führer war Anfang der 90er Jahre. Damals war das Motto, ein österreichischer Führer war schon zu viel. Also damit war natürlich Hitler gemeint, und die Demo war damals gegen Jörg Haider, der ist ja mittlerweile nicht mehr unter uns. Der ist aber relativ harmlos gewesen, Jörg Haider, verglichen mit dem Mann, um den es heute geht, primär. Das ist ein sehr großer Fan von Hitler. Das ist der weltweit bekannteste Islamist, der heißt Yusuf al-Qaradawi. Dieser Mann ist also ein weltberühmter Islamist. 1926 geboren, ist also ein relativ älterer Mann schon, ist aber sehr aktiv, hat schon seit vielen Jahren Internetzugang in Katar, wo dieser Yusuf al-Qaradawi wohnt. Und der ist insbesondere in Deutschland sehr beliebt. Es gibt ein Buch hier von 2009, Global Mufti, da ist er drauf, so ein ganz buntes Bildle, sieht ganz herzlich aus. Eine der Herausgeberinnen ist eine deutsche Islamforscherin, Bettina Gräf, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Um aber zurückzukommen auf die Einführung von der Bärbel, da wurde kurz erwähnt, dieser Film Paradise Now, das nur ganz kurz, weil ich das vorhin erst erfahren habe, das ist tatsächlich ein ziemlich skandalöser Film, wenn es interessiert, da habe ich schon vor einigen Jahren, vielleicht vor 6, 7 Mal eine Kritik geschrieben. Das ist deswegen wichtig, weil ein sehr einflussreicher Deutscher, oder vielleicht auch ein Österreicher, weiß nicht, Journalist, Gerz Kobel, ein ganz unangenehmer Mensch, der hat ein Interview gemacht mit dem Regisseur von dem Film, der heißt Hani Abu Assad, und da ist, mein Text heißt, die Wirklichkeit ist noch viel lustiger. Es geht um Selbstmordattentäter und diese Aussage kommt tatsächlich, wo der Mann sich kaum einkriegt vor Lachen, wie witzig das ist, mit diesen Suicide-Bonbon zu reden und so und wie sie es vorbereiten, Juden zu zerfetzen. Und der Gerz Kobel fand das ganz cool. Also das nur am Rande. Tübingen habe ich natürlich auch als Intro so mir gedacht, naheliegend. Tübingen ist deswegen von großer Bedeutung, weil da wurde am 16. Januar, das Bild habe ich hier in Farbe, da wurde das Institut für Islamische Theologie eingeweiht, das erste dieser Art in Deutschland. Und ich möchte jetzt gar nicht über islamische Theologie reden, sondern bloß über dieses Bild. Weil nämlich, da sieht man, wie das eingeweiht wird. Ja, da haben dann so ein paar Leute Scheren in der Hand und schneiden so ein Band durch, symbolisch. Und da sieht man Natascha Wahn, die ist ja, früher waren sie, glaube ich, hier im Ländle irgendwie, und jetzt ist sie Bundesbildungsministerin oder so. Dann haben wir hier eine Frau, die ist wohl hier in Baden-Württemberg Ministerin, kenne ich jetzt nicht. Den Präsidenten der Uni Tübingen, Herrn Engler. Dann haben wir hier diesen Verteidiger der Juchtenkäfer, Boris Palmer. Und dann haben wir hier insbesondere Mustafa Keric. Und Mustafa Keric, und das ist die Verbindung zu meinem heutigen Abend, das ist der Großmufti von Bosnien. Und das ist ein Mann, der einen Tag davor, am 15. Januar 2012, ein anderes Institut eingeweiht hat, auch für islamische Rechtsforschung und Lehre. Und das hat er eingeweiht in Katar, genau gesagt in Doha, das ist die Hauptstadt von Katar. Und das hat er eingeweiht zusammen mit dem Mann, den wir gerade eben gesehen haben, dem Yusuf al-Qaradawi und Tariq Ramadan und einige der bekannten, weltweit bekannten Islamisten waren da auch dabei. Wo man also sieht, dass in Tübingen ein Institut federführend von einem Großmufti eingeweiht wird, der am Tag davor mit einigen der gefährlichsten antisemitischen Islamisten aktiv war und auch organisatorisch verbunden ist. Es gibt einen Muslimrat in Irland, ECFR, über den ich in meinem Buch auch schreibe hier, wo der Mustafa Keric und der al-Qaradawi beide aktiv sind. Ich habe noch einen anderen Bezug zu Stuttgart speziell. Da hat in den 70er Jahren ein Mann geforscht, über den ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Henning Eichberg heißt der. Das ist der wichtigste Vordenker des Rechtsextremismus in Europa seit den 60er Jahren. Der lebt im Exil Dänemark, weil er in Deutschland als Rechtsextremist halt keine Chance gesehen hat. 1982 gab es im Stern, der damals noch bessere Zeiten gesehen hat als heute, einen Artikel, die roten Nazis hat er geheißen, und daraufhin hat der Henning Eichberg keine Professur bekommen, war aber 6, 7, 8 Jahre lang in Stuttgart an der Universität und ist also ein Rechtsextremist, ja, also der ist ausgebildet worden von einem Mann, der heißt Arthur Erhard, und der war Bandenbekämpfungsspezialist im Führerhauptquartier. Also eine ganz harte Schiene, da kommt der Mann her, aber dieser Henning Eichberg war ein Bewunderer des Islamismus. Und er hat 1987 schon geschrieben, dass er die Muslimbrüder, wo dieser al-Qaradawi der geistige Vordenker ist heute, dass er die ganz toll findet als Rechtsextremist. Und da hat er zum Beispiel geschrieben, und das fand ich lustig, weil das hört sich so ein bisschen, das hört sich ganz aktuell an, es wäre doch eigentlich schön, Bäume zu verteidigen gegen die Angriffe des großen Kapitals und Bäume zu pflanzen. Das hört sich so an wie gegen S21. Das schreibt er aber in Bezug auf den Schleier und die dritte Welt, dieser Henning Eichberg. Der spricht über den Chador der Grünen. Was der Schleier für die Islamisten ist, ist für die Grünen der Vegetarismus oder das Bäumepflanzen. Er möchte so ein bisschen tun, als ob die grüne Bewegung in Bezug hätte zu dem Identitären der Islamisten. Das hat er 1987 geschrieben. Und wie gesagt, der Bezug zu Stuttgart ist der, dass er in den 70er Jahren seine akademische Ausbildung eben auch in Stuttgart genossen hat. Wie ich hier auf diesem Handzettel stehen habe, ist diese Frau Krämer, eine Frau Gudrun Krämer, Hier steht Ausgangspunkt ist die folgende Äußerung. Frau Gudrun Krämer ist eine der bekanntesten und einflussreichsten deutschen Islamforscherinnen. Und die hat 2010 in einem Interview mit dem Tagesspiegel in Berlin gesagt, sie möchte bei Imamen oder Islamisten nicht immer als erstes sagen, der ist aber israelfeindlich. So, da fragt man sich ja, was will sie sonst sagen? Also, das ist tatsächlich die Grundlage von vielen Islamforschern. Ich habe in diesem Buch hier, das ich jetzt vor einigen Monaten publiziert habe, so die wichtigsten deutschen Islamforscher alle untersucht und werde jetzt für heute Abend so einige wichtige vorstellen, kurz, wie denn diese Islamforschung sich zu Israel stellt. Anfangen können wir gleich mit dieser Frau Gudrun Krämer. Sie hat sich häufig zu diesem Al-Qaradawi geäußert, hat selber einige Artikel geschrieben zu ihm und sie behauptet einfach, der Mann sei moderat. Moderat ist so natürlich ein schönes Wort, hört sich gut an, es hört irgendwie an, so ein bisschen ausgleichen, mal so, nicht irgendwie eindeutig oder einseitig. Und interessant ist zum Beispiel, wie sie das dann begründet. Sie sagt zum Beispiel, der wäre nicht für die Gewalt, also er würde nicht zur Gewalt aufrufen. Und da habe ich ein Zitat, weil es interessant ist, was eine deutsche Islamforscherin darunter versteht, wenn einer nicht zur Gewalt aufruft, wie sich das dann äußert. So, da sagt sie nämlich, während Qaradawi die Krankheiten und das Böse der modernen Zeit geißelt, lädt er nicht zu Gewalt gegen andere ein und nimmt diese auch nicht hin, sei es gegen Muslime oder Nichtmuslime. Klammer, die Ausnahmen sind fremde Besatzer, Kolonialismus, Zionismus und Israel. Klammer zu. Okay. Also der Mann ruft nicht zur Gewalt auf, bloß gegen Juden, Israel, Zionisten und Besatzer. Also ist ein ganz friedlicher Mann, der möchte nur Juden ermorden, aber ist friedlich, zärtlich und so. Das muss man sich vorstellen. Also ich meine, das ist erstes Semester Philosophie, Uni Tübingen lernt Logik. Wenn einer sagt, ich möchte den umbringen, im nächsten Satz sagt, sonst möchte ich alle anderen nicht umbringen, ist ja kein friedlicher Mensch. Aber egal, für sie ist er ein friedlicher Mensch. Dafür hat sie aus 2010 100.000 Euro gekriegt von der Gerda Henkel Stiftung aus Düsseldorf. Die finden das gut. Das ist höchster Stand der Forschung in Deutschland. Bei der Gudrun Krämer gibt es noch ein paar andere Sachen, da komme ich später drauf zurück. Als nächstes möchte ich kurz was sagen zu dem Herrn Rüdiger Lohlker. Der Herr Rüdiger Lohlker ist ein Professor für Orientalistik an der Universität in Wien und der hat auch mehrere Bücher geschrieben, ein Handbuch über Dschihadismus oder Einführung in den Dschihadismus oder sowas in einem Kulturbuch USB, also in UTB, auch ein Studienbuch, das Studenten und Studentinnen gern lesen. Und da ist auch interessant, wie er Israel darstellt. Und da habe ich hier ein Zitat von diesem Herrn Lohlker aus Wien. Der bezieht sich auf einen ganz interessanten Band. Es gibt auch teilweise interessante Bände von Islamforschern, in diesem Fall von Herrn Schmiedinger und einer Frau Larise aus Österreich. Die haben so ein kleines Handbuch über den politischen Islam in Österreich, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehe, aber das ist ein interessantes Buch eigentlich. Er wendet sich gegen dieses Buch, wo eine bestimmte Gruppe, die nennt sich Liga Kultur, in Österreich kritisiert wird. Und da ist interessant, wie er das kritisiert. Da sagt nämlich der Herr Lohlker, die Liga-Kultur wird von Schmiedinger und anderen kritisiert, weil sie pro-palästinensische bzw. anti-israelische Agitation betreibe. Einer der Belege für diese offenkundig negative Aktivität ist eine Stellungnahme eines Repräsentanten der Liga, der davon gesprochen habe, die israelische Polizei schieße mutwillig auf Kinder. Dazu muss Herr Lohlker muss bekennen, es schreibt über sich selber in der dritten Person, Rezensent muss bekennen, durch jahrelange Medienrezeption selber diesen Eindruck gewonnen zu haben. Also dieser Professor, Herr Lohlker, hat den Eindruck gewonnen durch jahrelange Medienrezeption, dass die israelische Polizei mutwillig auf Kinder schieße. So, also das ist jetzt keine extremistische Meinung oder so, sondern das ist ein Universitätsprofessor, der durch Medienrezeption diesen Eindruck gewonnen hat. Und das ist auch für ihn dann offensichtlich die Wahrheit. Es geht weiter mit Herrn Peter Heine. Peter Heine ist in Berlin Professor gewesen bis vor kurzem, ist wohl jetzt emeritiert mittlerweile, ein langjähriger Professor für Orientalistik an der Humboldt-Universität. Bei dem ist es auch sehr interessant, wie er sich auf Selbstmordattentäter und den Bezug auf Israel positioniert. Er hat sich beschäftigt mit der PFLP, dieser palästinensischen Befreiungsfront, die vor allem in den 70er Jahren aktiv war und auch international Aufsehen erregt hat mit Flugzeugentführungen und den anderen Terroraktionen. Und er hat sich mit diesem Gründer von dieser PFLP, Georg Habasch, den kennen vielleicht einige von Ihnen noch, der war bei dem sogenannten Deutschen Herbst 1977 federführend dabei, war also auch im internationalen Terrorismus sehr aktiv. der Habasch. Und da ist interessant, wie der Herr Peter Heine sich auf ihn bezieht. Es geht um Selbstmordattentate und da sagt er, viele muslimische Gelehrte würden Selbstmordattentate ablehnen, wenn es um so Anschläge wie in New York oder London geht. Dann geht es aber um Aktionen in Israel oder Palästina, wie er das nennt, und da wäre das durchaus vertretbar. Und dann kommt ein Zitat von ihm: Das Selbstmordattentat wird angesichts der palästinensischen Unterlegenheit als rechtmäßiges Mittel im Kampf beurteilt. Diese Position wird übrigens auch von säkularer palästinensischer Seite vertreten, wie der Volksfront für die Befreiung Palästinas, die von dem Kinderarzt George Abbas, der aus einer christlichen Familie stammte, gegründet wurde. Da fragt man sich, was hat in diesem Satz die Betonung Kinderarzt und christlich zu suchen? Da stellt man sich ja vor, ein Kinderarzt, der dafür ist, dass Palästinenser andere Kinder, nämlich jüdische, ermorden, ist nicht so schlimm. Weil als Kinderarzt hat er vermutlich irgendwie nur Gutes im Sinne. Und welcher Kinderarzt hat Schlechtes im Sinne? Und diese Betonung, es kann sein, das war vielleicht ein freudscher Fehler oder er hat es gar nicht so gemeint, aber warum er in diesem Satz, wo es darum geht, dass der Habasch ein Terrorist war und ein Antisemit, betont, dass er Kinderarzt war und Christ, ist zumindest merkwürdig und passt in den Kontext, dass er eine Differenz machen möchte zwischen schlechtem Selbstmordattentat in New York, das wäre so ein bisschen übertrieben, und gutem Anschlag, also Suicide-Bombing gegen Israel, das ist grundsätzlich vertretbar. Muriel Asseburg haben wir hier als nächstes auf dieser Liste. Die habe ich deswegen exemplarisch genommen, weil sie für eine der größten Stiftungen in Europa aktiv ist, für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das ist ein ganz großer Think Tank, die also Angela Merkel und die Regierung beraten oder auch die Opposition, wer auch immer die Dienste in Anspruch nehmen möchte. Die Muriel Asseburg ist für den Nahen Osten die Abteilungsleiterin. Sie sagt ähnlich wie die Frau Krämer, was ich ja schon erwähnt habe, dass die Muslimbrüder oder in diesem Fall die Hamas hier ein Ableger ist von Muslimbrüdern, durchaus moderat sein oder dass es eigentlich so eindeutig sei, wie die Hamas zu bewerten ist. Und da ist es wiederum interessant, wie sie das begründet. Und da möchte ich auch ein kurzes Zitat bringen von der Muriel Asseburg. Sie sagt nämlich, die Vertreter der Hamas zeigen heute, 2010, 11, 12, heutzutage, die Vertreter der Hamas zeigen heute die Bereitschaft, wenn nicht die Legitimität des israelischen Staates, so doch zumindest seine de facto Existenz anzuerkennen. Wow, das ist natürlich ganz toll. Das heißt, die Hamas guckt Fernsehen und sieht, offensichtlich gibt es Israel de facto, müssen wir sagen, das gibt es, wir haben es ja gesehen, aber sie tun deswegen noch lange nicht anerkennen, dass es diesen Staat auch wirklich gibt, dass er eine Existenzberechtigung hat. Das ist für sie aber schon ganz auch toll und deswegen ist für sie die Hamas auch keine antisemitische Einrichtung, was umso bemerkenswerter ist, weil sie dann die Charta der Hamas zitiert in ihrem Text, in vielen ihrer Texte und überhaupt nicht darauf eingeht, was denn in dieser Charta steht. In dieser Charta steht nämlich, und das kann ich nur ganz kurz zitieren, das kennen vielleicht viele von Ihnen schon, zum Beispiel im Artikel 7, weil Muslime, die die Sache der Hamas verfolgen und für ihren Sieg kämpfen, überall auf der Erde verbreitet sind, ist die islamistische Widerstandsbewegung eine universelle Bewegung. Hamas ist eines der Glieder in der Kette des Dschihad, die sich der zionistischen Invasion entgegenstellt. Weiter geht's dann, der Prophet, Andacht und Frieden, Allah sei mit ihm, erklärte, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Bevor sich nicht die Juden hinter Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen, O Muslim, da ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Das steht also geschrieben, bis heute kann man das nachlesen, auf Arabisch oder Englisch und auch auf Deutsch, in dieser Charta der Hamas, und es wird von Forscherinnen wie dieser Frau Asseburg einfach geleugnet. Also die zitiert diese Charta und geht auf diesen Aspekt, der nun doch relativ zentral ist, gar nicht drauf ein. Man stellt sich vor, es gibt irgendeine Bewegung, wo in der Charta drinsteht, oh siehe, da ist ein Schwabe, komm und töte ihn. Möchte ich sehen, was hier los wäre, wenn es so eine Charta geben würde, würde niemand sagen, ist egal, die wollen die Schwaben doch nicht töten. Ja, wenn sie es aber doch wollen, also das würde niemand so einfach ignorieren oder nicht erwähnen. Sie erwähnt es gar nicht. Und bei der Hamas ist es häufig der Fall. Da habe ich gleich noch ein anderes Beispiel. Der ist auch ein sehr, sehr interessanter Mensch, Kai Hafes aus der Uni Erfurt. Der hat sich auch mit der Hamas intensiv beschäftigt, in mehreren Büchern, und sagt, da würde es antisemitische Tendenzen geben, aber nur in der Charta, so ganz allgemein. Aber die Bewegung an sich sei nicht antisemitisch. Und er macht es daran fest, dass er sagt, es wäre nur eine nationalistische, sprich für einen palästinensischen Staat, sich einsetzende Bewegung, die das nicht deswegen macht, weil sie die Juden irgendwie nicht leiden könne. dass in der Charta steht explizit der Begriff Jude und dass man den Juden töten soll, was auch Karadavi gesagt hat, das wird dann einfach nicht erwähnt. Also das ist eine Auslassung dann, wo er einfach so tut, also ob die nicht von Juden reden würden. De facto tun sie es aber im Arabischen und das kann man dann auch übersetzen. Das ist also wissenschaftlich ein bisschen fragwürdig. Bettina Gräf habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Das ist eine sehr interessante und kann man sich merken, den Namen, weil die für die Propagierung von diesem Al-Qaradawi sehr wichtig ist. Eine junge Forscherin. Dieses Buch hier, was ich vorhin schon kurz gezeigt habe, ist auf Englisch erschienen. Das ist natürlich strategisch ganz wichtig, weil auf Englisch lesen es deutlich mehr Menschen, als wenn es auf Deutsch erschienen wäre. Und in diesem Buch sind einige bemerkenswerte Texte drin, wo ich nachher kurz darauf eingehen werde. Die Bettina Gräf hat sich sogar getroffen mit dem Al-Qaradawi am 23. Dezember 2005, wo sie berichtet, wie aufregend es war, ihn zu treffen. Und in dem Buch selber schreiben sie ganz klar, sie möchten ihn weder kritisieren noch verteidigen, was natürlich unterm Strich eine Verteidigung ist. Und man muss sich vorstellen, man müsste einen, was es in Deutschland gar nicht geben würde, es wird hier kein, nicht mal einer von der NPD oder von den Neonazis würde sich öffentlich hinstellen vor der Kamera, so wie dieser Al-Qaradawi, und sagen, Hitler hat die Juden bestraft und ich selber möchte die Juden töten. Es wird sich in Deutschland kein Mensch getrauen, ist auch klar, weil es nicht legal wäre. In Katar ist das legal, offensichtlich macht niemand was aus. Und genauso wenig macht es dieser Frau Gräf oder Krämer oder wen auch immer was aus, dass der Qaradawi diese Position vertritt. Und es wird sogar noch interessanter, wenn man das Buch, ich habe das ja intensiver gelesen, wenn man das Buch ein bisschen en Detail liest. Deswegen gehen wir zur nächsten Person, die habe ich da drunter stehen, Barbara Freier-Stohwasser. Dieser Titel hört sich ein bisschen nicht ganz verständlich an, vielleicht Judenmord ohne Schleier. Suicide Bombing goes Gender Mainstreaming. Das ist quasi die moderne Forschung im Islam, hat natürlich auch gemerkt, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein wichtiges Thema ist in der gesamten Gesellschaft, auch bei den Muslimen. Es ist die Frage, wie kann man das beim Selbstmordattentat, also die Gleichberechtigung von Mann und Frau irgendwie herstellen. Und da hat der Qaradawi sich sehr lange beschäftigt damit und hat eine Fatwa geschrieben. Und da möchte ich kurz einen längeren Abschnitt zitieren von dieser Frau Freier-Stohwasser, eine Deutsche, die ist aber auch nicht zufällig in USA, in Washington D.C., in der Georgetown University, eine schöne Universität, eigentlich ganz schön gelegen, auf dem Berg oben, aber leider macht dieses Department sehr schlechte Forschung. Jedenfalls, auch in den USA ist das heftig umstritten. Also Esposito ist der Leiter dort und sie ist eine Abteilungsleiterin für arabische Sprache und wird gleich deutlich werden, was ich an deren Forschung besonders bemerkenswert finde. Sie hat sich also, ähnlich wie der Qaradawi, intensiv beschäftigt mit Frauen und Gleichberechtigung im Islam, insbesondere im Dschihad und im Selbstmordattentat. Und jetzt kommt dann, wie gesagt, das längere Zitat. Das haben wir auf Seite 162. Das habe ich alles auf Englisch. Ich habe das für dieses Buch hier, damit es auch für die Öffentlichkeit hier ein bisschen einfacher ist, alles übersetzt. Das sind eine ganze Menge Zitate. Also im ganzen Buch sind da ziemlich viele Zitate. Und das ist jetzt ein längeres Zitat von der Frau Barbara Freier-Stohwasser. Zentral für Qaradawis Argument, dass die Teilnahme als Selbstmordbomber gesetzmäßig ist für Frauen, sind folgende Punkte. Der palästinensische Kampf gegen Israel ist ein defensiver Dschihad. Muss man sich merken. Wobei die Teilnehmer eine individuelle, keine kollektive Pflicht ist. Eine Fard Ayin. Frauen können daher ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes und die jungen Frauen ohne Erlaubnis des Vaters teilnehmen. Das ist besonders wichtig. Heute, wenn man sich vorstellt, hier in Deutschland ist das auch immer ein Thema, können muslimische Mädchen ohne Erlaubnis des Bruders, Onkels, Vaters mal abends rausgehen oder so? Diese Frage stellt sich im Gazastreifen oder im Westjordanland für die Mädchen, kann ich ohne Erlaubnis des Vaters Suicide Bombing machen? Ist eine große, schwierige Frage. Und jetzt geht's weiter. Die Teilnahme einer Frau an Selbstmordanschlägen in Palästina, das schreibt die Freier-Stohwasser, sie meint damit natürlich Israel. Die Anschläge finden ja in Israel statt, aber sie schreibt Palästina, ist eine fromme Tat und ihr Tod ein Märtyrium, für welches, wenn Gott will, sie die Auszeichnung für die Sache erhält. Frauen sind vollwertige Schwestern der Männer. Der Koran legt in Sure 9,71 fest, dass die gläubigen Männer und Frauen Beschützer des anderen sind. Er legt fest, was richtig ist und was verbietet, was falsch ist. Und Gott sagt in Sure 3,105, ich werde niemals die Arbeit von einem von euch männlich oder weiblich vergessen. Ihr seid Mitglieder einer für die anderen. Und dann geht der Vers weiter in der näheren Bestimmung, für welche Taten Gott beide Geschlechter auszeichnet. Auswanderung, Ertragen von Verletzung und Leiden, Kämpfen und Tod für die Sache Gottes, das unterscheidet sich vom aggressiven Dschihad. Also bislang geht es nur um den defensiven Dschihad, das ist Angriff auf Juden in Israel, das ist defensiv, das ist nichts Böses. Aggressiver Dschihad, üblicherweise als präventiver Krieg bezeichnet, ist dann, wenn Muslime nicht-muslimische Gegenden angreifen. In diesen Kriegen können Frauen nur mit der Erlaubnis ihres Mannes, wenn sie verheiratet sind, teilnehmen oder mit Erlaubnis des Vaters, wenn sie unverheiratet sind. Da die Teilnahme von Frauen am defensiven Dschihad, Kampf gegen Israel und die Juden, eine religiöse Pflicht darstellt, darf die Frau, jetzt ist die Gleichberechtigung ganz nah, darf die Frau sogar im letzten Moment vor der Aktion ihr Kopftuch abnehmen. Das ist schön. Die Kimar, um den Feind zu täuschen und um es zu vermeiden, dass er, primär die israelische Armee, auf sie aufmerksam wird, weil es unter das Gesetz der Notwendigkeit fällt. Ist alles geregelt. Wie es in der Sure 2172, immer in der Auslegung von Qaradawi, weil zu Zeiten Mohammeds gab es diese Art von Zwischenfall, gab es noch gar nicht. Also das ist natürlich die Auslegung von Al-Qaradawi, die wiederum von dieser Frau Barbara Freier-Stowasser übernommen wird. Also die Sure 2172 schreibt, wenn er aber durch die Notwendigkeit gezwungen ist, ohne eigenen Wunsch oder gezielte Grenzüberschreitung, dann ist er straflos. Er, natürlich in diesem Fall sie. Qaradawi betont, dass alle von ihm in seiner Fatwa vorgebrachten Argumente vom Konsens der Fuqaha, das ist die islamische Rechtsgelehrtheit, anerkannt werden. In dieser Situation zeigt sich, dass Qaradawis Definition der Frauenrechte nicht nur die Gleichheit der Geschlechter anzeigt, sondern vielmehr die wahre Übereinstimmung der Geschlechter. So, das sind so wahnsinnig salbungsvolle Worte. Das ist das Ende einer längeren Forschungsarbeit von dieser Frau an der Universität, Georgetown University in den USA. Und sie möchte ernsthaft sagen, man lässt sich da wirklich intensiv darüber aus, dass es eine Gleichberechtigung der Geschlechter ist und was Schönes, Erstrebenswertes, dass Frauen und Mädchen das Kopftuch abnehmen können, bevor sie andere Frauen und Mädchen jüdischer Art ermorden und zerfetzen. Da denkt man, das ist Wahnsinn, das ist wie eine Lyrik des Mordes, aber das wird ganz normal gedruckt. Dieses Buch wurde auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin vorgestellt und es ist anerkannt, es gibt keinen Skandal, es gibt Preise für solche Art von Forschung und Lehrstühle und es ist einfach nur eine Apologie des Terrors oder eine Rechtfertigung des Selbstmordattentats. Aber natürlich, Gleichberechtigung ist was Schönes. Und man kann sich vorstellen, die haben Gelder beantragt beim Bundesfamilienministerium, Gleichberechtigung für die Frauen im Islam und am Ende kommt sowas raus. Ja? Das hört sich sarkastisch an, aber so wird es laufen. Ja? Die kriegen Gelder, und zwar viele Gelder, um rauszukriegen, dass es eine Gleichberechtigung ist, wenn auch Mädchen, jüdische Mädchen zerfetzen dürfen, so ohne Schleier. Ganz toll. Okay, nächster Aspekt, auch eine, glaube ich, viel zu wenig berücksichtigte Tatsache und auch wiederum ein Zeichen, dass sich schlechte Forschung auszahlt. Das ist eine Frau, Deutsch-Iranerin, Katayun Amirpour. Bisschen bekannter ist ihr Mann, Navid Karmani, auch deutsch-iranisch, hat auch viel geschrieben zur Verharmlosung des Dschihad, hat sich schon wenige Tage nach dem 11. September, was im Buch vorkommt, bei mir sehr verharmlosend gegenüber des Dschihad geäußert. Aber bekannter geworden ist jetzt die letzten Jahre eigentlich seine Frau, nämlich die Katayun Amirpour. Die hat ernsthaft behauptet, dass Mahmoud Ahmadinejad Ende Oktober 2005 in einer bekannten Rede nicht Israel mit der Auslöschung gedroht habe. Das ist eine seit diesem Tag eigentlich international sehr intensiv diskutierte Rede. Selbst die New York Times, das ist keine sehr freundliche Zeitung bezüglich Israel, das ist eine sehr anti-israelische Zeitung. Ich habe in den USA gelebt und kenne die New York Times. Das ist sehr schrecklich. Sie hatten einmal eine Karikatur, die war so antisemitisch, am nächsten Tag oder zwei Tage später war die Welt der Hisbollah im Libanon auf der Homepage. Ja. Also, das war und der Typ, der sie gemacht hat, ist ein preisgekrönter, einer der weltweit bekanntesten Karikaturisten, heißt Pat Oliphant. Können Sie googeln, finden Sie ganz viele Treffer. Pat Oliphant ist ein ganz großer Held. Und diese Karikatur war ganz widerlich. Man sieht eine Person im Steckstritt, sieht aus wie ein Nazi, der symbolisiert den Zionismus, den zionistischen Kreis vor sich herschiebt. Und am Ende, rechts unten in diesem Bild, ist ein kleines, armes Persönchen oder zwei, eine Frau mit einem Kind, und die repräsentieren Gaza. Und das war, wie gesagt, so aggressiv anti-israelisch, diese Zeichnung, dass die auch der Hisbollah gut gefallen hat. Und die haben dann diese New York Times-Karikatur übernommen. Insofern ist also die New York Times nicht bekannt, dass sie besonders kritisch bezüglich Islamismus oder besonders pro-israelisch berichten würden oder übersetzen würden. Aber selbst die New York Times hat eine persisch oder heute sagen wir farsi-iranisch sprechende Person, die hat es übersetzt, die Rede von Ahmadinejad, und die hat übersetzt, dass er natürlich gesagt hat, dass Israel, das heißt das Regime, das die Besetzung aufrechterhält, von der Landkarte gewischt werden muss. Aber diese Frau Amirpour hat unter anderem in einem Handbuch des Antisemitismus von Herrn Benz herausgegeben, behauptet, dass er das nicht gesagt habe. Sie hat vor ein paar Monaten in Hamburg auch deswegen eine Professur bekommen, weil sie nicht übersetzen kann. Mit Tübingen, das steht hier auf meinem Zettel als nächstes, das haben wir schon erwähnt, mit Al-Qaradawi. Da ist noch interessant, für die Fußballfreunde vielleicht, FC Barcelona, der Fußballclub, Champions League, einer der besten Clubs, Vereinsclubs, so ungefähr, ist eigentlich bekannt gewesen, viele Jahre lang, dass sie keine große Trikotwerbung hatten. Die hatten immer UNICEF oder so, für die UN haben die geworben. Die hatten keinen großen Werbesponsor, weil sie eigentlich, obwohl sie viel Geld hätten machen können, sowas wie Samsung oder, weiß ich nicht, Deutsche Bank, BMW oder was auch immer es in Spanien oder so gibt, haben die nie gemacht. Aber jetzt, seit neuestem, seit letztem Jahr, haben sie einen ganz großen Sponsor, das ist die Qatar Foundation. Und da gibt es 170 Millionen Euro, das ist natürlich nicht wenig, auch für so einen großen Club, über mehrere Jahre verteilt. Und diese Qatar Foundation muss man sich schon merken, weil die arbeiten sehr strategisch, sehr gezielt auf das Jahr 2022 hin, wo in diesem Wüstenstaat, wo es eine blühende Fußballkultur gibt, schon seit vielen Jahrzehnten, die haben eine große Liga, das sind einige der besten Spieler, Fußballspieler schon immer gewesen, haben auch große Fanwettbewerbe immer, da gibt es wahnsinnig viele Fans und die Temperaturen sind angenehm, 50 Grad im Schatten zum Spielen. Also deswegen ist ja Fußball ein großes Thema schon immer, deswegen gibt es da die Fußballweltmeisterschaft 2022. Das war jetzt gerade ein bisschen ironisch von mir, ehrlich gesagt. Jedenfalls diese Qatar Foundation ist natürlich ein Sponsor dessen. Übrigens interessanterweise, der Architekt von einem der Stadien dort heißt Albert Speer. Wer sich erinnert, Albert Speer gab schon mal, ja, ab 33 bis 45 ist der gleiche Speer, nur der Sohn. Ja. Der nächste Punkt, der wurde auch von der Bärbel schon angesprochen, da möchte ich ein bisschen darauf eingehen. Das ist ein interessanter Punkt, Islamforschung bezüglich Islamismus auf der einen Seite und Islam auf der anderen Seite. Da gibt es in Deutschland natürlich sehr viele, die jede Kritik am Islamismus verteufeln und als völlig überzogen und falsch oder rassistisch oder wie auch immer darstellen. Ich bringe als ein Beispiel, weil es ein herausragendes Beispiel ist, die Bezeichnung zionistischer Campus-Watcher für den bekannten, weltberühmten Islamforscher Daniel Pipes, der ist Präsident des Middle East Forum, die auch mein Buch hier mit unterstützt haben, diese Studie. Der wurde also als zionistischer Campus-Watcher bezeichnet, was so ein bisschen verdruckst ist, ja, weil diese deutsche Frau, die es geschrieben hat, ist Professorin, hat sich kaum getraut, der Jude, das war ja dann irgendwie zu, aber der hat dann zionistisch geschrieben, meint natürlich der Jude und hat überhaupt keine Aussage darin, nur dass er irgendwie zionistisch sei. In dem Text, wo sie ihn also diffamiert, geht es darum, dass er einen amerikanischen Islamisten, der heißt Khaled Abu al-Fadl, kritisiert hat wegen dessen wissenschaftlichen Positionen. Diesen Text wurde in den USA diskutiert, den kenne ich auch. Und diesen Khaled Abu al-Fadl sollte man auch kritisieren, weil der problematisch ist. Jedenfalls wird es aggressiv in Deutschland von der Frau Birgit Grawitz, auch von der FU Berlin, eben ziemlich heftig diffamiert als zionistische Campus-Watch-Methode. Und Campus-Watch ist natürlich so ein Feindbild für ganz viele, die den Antisemitismus verharmlosen wollen oder leugnen wollen. Dieser Begriff Campus-Watch kommt daher, dass vor einigen Jahren, 2004 oder so, der Daniel Pipes die Idee hatte, in den USA eine Einrichtung zu machen, die heißt eben Campus-Watch, das heißt, man untersucht die Universitäten. Weil die Universitäten auch in den USA, was in Deutschland wenige wissen, sind jetzt nun keineswegs irgendwie besonders pro-amerikanisch oder pro-westlich oder pro-israelisch, sondern die amerikanischen Universitäten, da ich selber an einer der größten dort beschäftigt war, in Yale weiß das ein bisschen, die sind also geprägt von einer sehr aggressiven, eher anti-israelischen Stimmung und pro-amerikanisch geht es da auch nicht zu. Also die waren sehr glücklich über Obama, weil Obama für sie ein Europäer war. Ich war dann mal beim Zahnarzt und hat er mir gemeint, oh, ist super, wie sie kommen aus Europa, das ist ja ganz toll und so. Und hoffentlich kriegen wir jetzt auch so ein bisschen mehr Europa hier und so. Ich fand das dann nicht so wahnsinnig prickelnd und habe ihm gesagt, was da vielleicht zu reflektieren wäre und so. Aber die fanden das ganz toll, dass zumindest an der Ostküste, dass es europäischer wird in den USA. Und das heißt bezüglich Israel auch durchaus eher israelfeindlicher. Und an den Universitäten ist es wirklich so, dass zum Beispiel das Institut, wo ich beschäftigt war, das war das einzige Institut in den USA, ganz Nordamerika, Kanada gibt es auch nicht, die Yale Initiative for the Interdisciplinary Study of Antisemitism, also das Institut für die interdisziplinäre Forschung vom Antisemitismus, gab es nur an der Yale University von 2006 bis 2011. Und ich war bei der ersten und eigentlich einzigen Generation sozusagen von eigentlichen Forschern dort, 2008, 2009. Und das wurde auf Druck von Terrororganisation PLO 2011 geschlossen. Also da gab es 2010 eine große Konferenz mit einigen weltbekannten Forschern, die Vorträge gehalten haben, wo es unter anderem eben um den islamistischen Antisemitismus ging und Antizionismus. Und daraufhin hat sich die PLO, die in den USA als Terrororganisation gelistet ist, hat sich da gemeldet. Die haben ein Büro in New York City und haben dann einen Brief geschrieben und das war einer der Gründe, warum dann die Universität tatsächlich eingeknickt ist und was auch für amerikanische Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist, ein Institut, das sie extra mit sehr hohem Aufwand haben gründen lassen, 5 Jahre zuvor mit externem Geld, das ist eine Privatuniversität, da geht es nicht darum, dass die Gelder reinstecken, sondern die haben Geld bekommen von außerhalb, dass sie das geschlossen haben, weil da eben zu kritische oder pro-israelische oder zumindest dem Antisemitismus kritisch gesinnte Forschung stattgefunden hat. Und insofern ist also dieses Campus Watch, um darauf zurückzukommen, von dem Daniel Pipes eigentlich eine ganz interessante Einrichtung, dass man einfach gucken muss, und das wäre in Deutschland auch wichtig, was passiert an den Universitäten. Und das hat auch die Bärbel angesprochen vorhin, deswegen heißt mein Buch ja auch Islamforschung und Antisemitismus in Deutschland, weil ich denke, es ist wichtig, dass man die Forschung untersucht und die Elite und dass es durchaus problematisch sein kann, wenn es mehr Kinder von den Klugen gibt. Das ist ein Ausspruch von den Sarrazinen, das haben wir manche gelesen, das ist 1,3 Millionen Mal verkauft, das Buch. Und in dem Buch steht mehr Kinder von den Klugen, ja. Das ist ein ganzes Kapitel, wo Sarrazin, das ist unabhängig von diesem Blödsinn mit genetischer Vererbung, aber dass es ihm um die Klugen geht, was auch immer er unter klug versteht, dass also die klugen Menschen mehr Kinder kriegen sollen, weil wenn die blöden Menschen mehr Kinder kriegen, ist das umso schlechter für die Gesellschaft in seinen Augen. Und deswegen habe ich mit der Islamforschung, weil die Islamforschung wird ja offensichtlich von den Leuten, die als klug betrachtet werden, von den meisten repräsentiert. Die meisten Leute, die ich hier aufführe, sind alle promoviert oder habilitiert oder sowas, haben Bücher geschrieben, die werden irgendwie als klug von den meisten Leuten anerkannt. Ob das denn klug ist, wenn man rausbekommt nach jahrelanger oder jahrzehntelanger Forschung, dass es Gleichberechtigung ist, wenn Frauen ohne Schleier jüdische Kinder und Mädchen zerfetzen dürfen. Okay, das läuft als klug. Da würde ich sagen, das ist nicht klug, sondern das ist vielleicht fanatisch oder obsessiv oder Ressentiment geladen. Aber es läuft natürlich für die Universitäten oder für die Elite oder fürs Fernsehen als klug. Das sind die klugen Leute, die sowas sagen und von denen soll es mehr geben, sagt der Sarrazin. Deswegen also dieses Campus Watch, eine durchaus wichtige Einrichtung. In Deutschland ein richtiges Feindbild. Das war ganz lustig, weil die Frau Krämer hat sich dann so aufgeregt, dass es einen Artikel gab mal, der bei denen verlinkt wurde. Das war ein Artikel, den ich auf Englisch geschrieben habe und der in Norwegen publiziert wurde und dann in den USA verlinkt wurde. Also ganz indirekt war dann da ein Artikel drauf und das war dann schon zu viel. Und da hat sie im Tagesspiegel gesagt, sie findet es ganz schlimm, dass jetzt auch diese Agitation gegen deutsche Forscher in Deutschland angekommen ist mit diesem Campus Watch. Ein Beispiel für die eher typische Forschung in Deutschland ist noch zu erwähnen, weil das eine wichtige Person ist. Das ist dieser René Wildangel, ein jüngerer Forscher, der hat sich beschäftigt mit Islamfaschismus. Also das ist ein Aspekt, auf den ich mal ein bisschen eingehen möchte, weil das ein ganz interessanter Aspekt ist. Er findet also es völlig falsch und diffamierend, den Begriff Islamfaschismus überhaupt zu verwenden. Als Rückblick habe ich dann in meinem Buch, gehe ich da ein bisschen drauf ein und bin dann da fündig geworden. Das ist ganz interessant, weil nämlich ein aus Deutschland emigrierter Jude, ein Manfred Halpern, 1924 geboren, der hat diesen Begriff als einer der ersten 1963 in einem Buch über den sozialen Wandel im Nahen Osten verwendet. Und der hat sich also intensiv mit der islamistischen Strömung beschäftigt, schon in den 50er Jahren und frühen 60er Jahren. Und hat sich eben insbesondere mit den Muslimbrüdern auch beschäftigt und konnte auch Arabisch, hat es dann im arabischen Original gelesen. Und das war dann damals eben Ende 50er, Anfang 60er Jahre noch was ganz Ungewöhnliches. Und in dessen Folge haben sich dann auch ein paar andere wenige Forscher in den letzten 10 Jahren oder auch 20 Jahren mit dem Begriff beschäftigt. Robert Wistrich beispielsweise, der in dem Verlag, den ich gegründet habe, Edition Kritik, jetzt auch vor einigen Wochen ein neues Buch geschrieben hat, oder das ist eine Übersetzung aus dem Englischen, muslimischer Antisemitismus. Auch er hat ein kleines Kapitel über den islamischen Faschismus da drin, wo es eben insbesondere um die Beziehungen geht, ganz konkrete Beziehungen von Islamisten oder von arabischen Nationalisten zu den Nationalsozialisten. Bekannt ist bestimmt bei einigen von Ihnen die Tatsache mit dem Großmufti von Jerusalem. Der wurde als Gast von Hitler und der NS-Führung empfangen, hat sehr viel Geld bekommen und in Wohnungen und alles Mögliche. Konnte insbesondere im Radio CSN Propaganda senden in den Nahen Osten über Kurzwelle. Konnte auch in Italien bereits, schon zuvor konnte er auch schon Propaganda machen. Und diese Beziehungen sind eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten bekannt. Und da ist wiederum interessant, wie die Forschung mit solchen Ergebnissen umgeht. Da bin ich drauf gekommen, weil einer der Forscher, die ich untersucht habe, in einer führenden Zeitschrift, die heißt Die Welt des Islam, das ist die führende Fachzeitschrift, Deutsch-Englisch schreiben die, und die habe ich eben, da habe ich eben die ganzen Jahrgänge von 2001 bis heute untersucht. Und da hat einer so eine Bemerkung, dass es völlig falsch sei und ein ganz negatives Bild von dem Großmufti, wie das Simon Wiesenthal 1947 gezeichnet habe. Und dann habe ich mir geguckt, was war 1947, was hat er gemacht? Und da hat er eine Broschüre geschrieben, Großmufti, Großagent der Achse. Eine sehr, also zeitgeschichtlich, wer sich dafür interessiert, ist das wirklich eine sehr spannende Sache, weil der Simon Wiesenthal, selber Holocaust-Überlebender, nachdem ist auch das Simon Wiesenthal Center benannt. Simon Wiesenthal hat eben als einer der allerersten sich mit Dokumenten beschäftigt, 1946 schon, wo er eben die enge Beziehung des Großmuftis von Jerusalem mit den Nationalsozialisten und verschiedenen Einheiten von Wehrmacht oder von SS, wo eben Muslime mit seiner Unterstützung in Bosnien zum Beispiel aktiv waren und wie er da eben den Dschihad, den Heiligen Krieg, unterstützt hat. Simon Wiesenthal hat zum Beispiel auch Sachen dokumentiert, wo man als Forscher zumindest hellhörig werden müsste, wenn Tageszeitungen in Österreich, also damals Deutsches Reich, in Wien oder in Deutschland, in Berlin oder so, getitelt haben, Großmufti ruft zum Heiligen Krieg auf, glaube ich Januar 1943 oder so. Ja, wenn heute immer noch viele Leute, auch gut meinende junge Leute oder auch ältere, denken, dass Hitler ja Rassist gewesen sei und bestimmt auch gegen die Araber, ist halt falsch, weil er war Antisemit, aber er hat nichts gegen die Araber, er hat keine rassistische Propaganda gegen die Araber gemacht, sondern wenn man Tageszeitungen sieht in Deutschland, im Deutschen Reich, NS 1943 oder 1944, die vom Heiligen Krieg im Positiven sprechen, dann wird es schwierig zu behaupten, dass die NS-Führung sich gegen die Araber gewandt habe. Es gibt ja in Stuttgart gibt's zwei Historiker, beziehungsweise die haben hier geforscht in Ludwigsburg, Klaus-Michael Mallmann und Martin Küppers, die haben sich beschäftigt mit dem halbbunten Hakenkreuz, also mit der versuchten Endlösung des Holocaust im Nahen Osten, haben dort Dokumente gefunden, die auch von wenigen Forschern bis dahin, bis 2006, wo sie es ja veröffentlicht haben, sich mit solchen Sachen beschäftigt haben. Und das war sehr hilfreich und könnte eigentlich auch für Forscher in der Islamforschung, wir sind beides Historiker, keine Islamforscher, ich bin auch kein Islamforscher in dem Sinne, sondern bin Politikwissenschaftler, aber die Islamforscher, die wären also all diese Erkenntnisse, die es gibt von eigenen Fachforschern aus der Islam- oder Orientforschung oder Arabistik, wehren die ab und sagen, es wäre tendenziös. Was bei dem Simon Wiesenthal insbesondere interessant ist, weil das sind einfach Dokumente, mit denen man sich beschäftigen sollte, aber das wird also eher abgelehnt. Und dieser René Wildangel, wie gesagt, muss man sich merken, da hat mir vor kurzem hier eine Freundin einen Text geschickt, das ist ein ganz normaler Journalist, der kommt in der Bietigheimer Zeitung oder in der Stuttgarter Nachrichten, kommt er als Korrespondent aus Palästina, ist glaube ich da Referatsleiter oder was auch immer von der Böll-Stiftung und wird als adäquater Berichterstatter, Wissenschaftler, der sich auskennen würde und kritisch beschäftigen würde mit der Situation im Nahen Osten, wo ich zumindest skeptisch wäre, weil nachdem ich seine Forschung kenne, ist das teilweise sehr ungenügend. Also beispielsweise die arabische Nationalbewegung, das ist jetzt ein kleines Spezialthema, wo ich nur eine Minute was sagen möchte, aber die ist ein großes Thema, weil die arabische Nationalbewegung, Sati al-Husri war der wichtigste arabische Nationalist, Pan-Arabist Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts und der hat sich eben auf die Deutschen bezogen, auf den Nationalismus der deutschen Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts. Jetzt deswegen eine bestimmte Tradition im Nahen Osten, die sehr pro-deutsch ist. Und mit pro-deutsch nicht nur pro-Hitler oder BMW und Mercedes, was dann sowieso widerfährt, wenn man da hingeht und mal Taxi fährt, kommt immer Hitler, BMW, super, Mercedes oder Porsche, Bosch, wow, super. Sondern manche, die ein bisschen mehr Bildung haben, die sagen auch, oh, Ernst Moritz Arndt, Friedrich Ludwig Jahn, Turnvater und so. Das finden die ganz toll. Oder Fichte und sowas, deutsche Philosophen. Also da gibt es durchaus bei einigen dieser Pan-Arabisten bis heute recht guten Bildungsstand, der aber natürlich völlig unkritisch die problematischen und auch völkischen Traditionslinien des deutschen irrationalen Nationalismus fortgesponnen haben im Nahen Osten. Und damit hat sich zum Beispiel Bassam Tibi, in dem ich mich im Buch intensiv beschäftige, auch kritisch beschäftige, aber insbesondere eben darstelle, was er als Kritik formuliert hat, weil Bassam Tibi ist in Syrien geboren, aber ist Deutscher aus Göttingen. Und er hat sich zum Beispiel, um auf diesen Wildangel zurückzukommen, der hat darüber promoviert, eine Doktorarbeit geschrieben, hat kein einziges Buch von dem zitiert, von diesem Al-Husri. Dabei hat der Bassam Tibi schon sich 30 Jahre früher mit dem beschäftigt, 1971, und hat 21 Bücher im Original gelesen, auf Arabisch, von diesem Al-Husri, wo ich dann denke, dass ich wissenschaftlich etwas seriöser gearbeitet, wenn ich schon Islamwissenschaftler bin, was ich jetzt nicht bin, aber der Bassam Tibi ist es halt und kann halt Arabisch. Der Wildangel tut so und schreibt dann für die Bietigheimer Zeitung, er könnte ganz toll Arabisch, liest kein einziges Buch von dem wichtigsten Pan-Arabisten oder zitiert es nicht mal in seiner Doktorarbeit und erwähnt noch nicht mal, dass es eine andere Doktorarbeit gibt von Bassam Tibi, die sogar auf Deutsch vorliegt, was also für den Wildangel dann ein bisschen einfacher ist, als Arabisch zu lesen. Kann er auch nicht mal richtig Deutsch lesen. Und auf Englisch gibt es ja auch noch die Arbeit Bassam Tibi. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu rezipieren, hat er aber nicht gemacht. Aber die Heinrich-Böll-Stiftung ist deswegen umso glücklicher und die Bietigheimer Zeitung auch. Da habe ich jetzt noch drei Fazits, da werde ich noch kurz drauf eingehen. Das erste Fazit ist klar, die deutsche Islamforschung, das habe ich versucht zu zeigen, mit einigen empirischen Beispielen, ist größtenteils israelfeindlich. Die deutsche Islamforschung weigert sich, den islamistischen Antisemitismus als das Thema unserer Zeit zu thematisieren. Jedenfalls, die Forscherinnen und Forscher weigern sich eben, das Thema Islamismus und Antisemitismus überhaupt zu thematisieren. Also das Thema, das ich in meinem Buch in den Blickwinkel nehme, das wird von den meisten Leuten nicht mal abgewehrt, sondern es wird gar in Fokus genommen, also als Thema islamischer Antisemitismus oder Islamismus und Antisemitismus, das kommt kaum vor. Das ist deswegen bemerkenswert, weil ja in Deutschland einfach für die Öffentlichkeit ein ganz falsches Bild in Zeitungen oder im Fernsehen bei den Politikern rüberkommt, weil international gibt es nämlich schon ganz andere Forschung, die halt hier kaum bekannt ist. Ich nehme mal ein paar Beispiele hier. Daniel Pipes, Ephraim Karsch, Bernard Lewis, Wolfgang Schwanitz. Der ist besonders interessant, weil der schreibt häufig Buchbesprechungen. Wolfgang Schwanitz ist ja ein Kollege, mit dem ich zusammen das Projekt, aus dem dieses Buch entstanden ist. Er selber hat ein anderes Buch geschrieben. Der ist eigentlich ausgebildeter Arabisch-Wissenschaftler aus Leipzig, also ehemalige DDR. Ist aber in den USA seit über 10 Jahren. Und auch dessen Forschung wird kaum in Deutschland wahrgenommen, obwohl der nun ein ausgewiesener Arabisch-Spezialist ist. Der ist aufgewachsen in Ägypten einige Jahre. Kann also Arabisch, hat es auch unterrichtet und kennt sich eben auch sehr gut aus mit der Geschichte der deutsch-arabischen, deutsch-islamischen Beziehungen. Naja, wird jedenfalls in Deutschland kaum rezipiert und auch in der Forschung wird es eben nicht wirklich thematisiert. Der hat beispielsweise, glaube ich, dieses Jahr noch eine Biografie des Großmuftis auf Englisch oder publizieren. Jedenfalls werden solche Forscher, obwohl sie teilweise auf Deutsch schreiben, einfach gar nicht wahrgenommen und die Medien auch selten. Es gab einmal eine Fernsehdokumentation, wo es um eine Sache geht, die er erforscht hat oder mit erforscht hat. Das war die Ausrufung des Dschihad im Ersten Weltkrieg. Auch historisch eine sehr spannende Sache, wo man zum Beispiel auch diese These, dass die Deutschen, was viele die These haben von den Pro-Islamisten, dass die Deutschen immer schon rassistisch gewesen seien, auch gegen die Araber, ist auch in diesem Beispiel oder in diesem Fall die Türken, Orientalen, einfach auch falsch, hat der Schwanitz erforscht. Wie gesagt, das ist eine der wenigen Sachen, kann man im Fernsehen nachsehen, glaube ich, Panorama war das, vor 5, 6 Jahren, weil nämlich der Dschihad im Ersten Weltkrieg, da gibt es auch ein Kapitel in dem Buch, mit Hilfe von Deutschland und dem Osmanischen Reich ausgerufen wurde. Und diese Beziehungen für viele bis heute in der arabischen Welt, auch in der Türkei, eine große Bedeutung haben. Die gingen dann damals, Kaiser Wilhelm II. Hatte ohnehin ein sehr großes Ansehen im Osmanischen Reich, das es damals ja noch gab, weil er 1898 eine große Reise gemacht hat, nach Damaskus, nach Jerusalem, anderen Städten. Und da gab es Postkarten, die verteilt wurden in Arabisch, Türkisch, wo er als großer Freund, Kaiser Wilhelm II. Auf Pferd und so, Postkarten zu Zehntausenden verteilt, die Deutschen mit ihrem Kaiser als Freund der Muslime und Araber. Also da gibt es eine Tradition bis heute. Man kann das finden in islamischen Zeitungen bis heute, 2012, dass sich heutige Islamisten sehr gerne auf die Deutschen beziehen und dann, wenn sie denken, okay, da muss man vorsichtig sein, ist vielleicht ein Linker, mit Hitler finden sie blöd, dann kommen sie mit dem Kaiser. Dann sagen sie, der Kaiser war auch schon pro-arabisch. Und dann denken sie, das wäre irgendwie ein Ausflug, ganz toll. Naja, das ist aber auch eher problematisch. Also diese Sache, Kaiser Wilhelm II. Und die arabische Welt ist ein spannendes Forschungsthema, wird aber von Ausnahmen abgesehen selten thematisiert. Dann habe ich noch zwei weitere Forscher hier aufgeführt, zum Beispiel ein Freund, ein Kollege von mir aus Berlin, Wahid Wadatak, der kommt eigentlich auch hier aus Ludwigsburg, hat einen deutsch-iranischen Hintergrund und der hat mehrere Sachen geschrieben über den iranisch-islamistischen Antisemitismus, wo er sehr gut zeigt, auch in einem neuen Buch von sich, dass eben der iranische Antisemitismus nicht nur was ist von Ahmadinejad, sondern dass das von Khomeini und aber auch Khamenei, dem eigentlichen Staatsführer, ein elementarer Ideologiebestandteil ist. Aber auch solche Sachen werden halt kaum rezipiert in Deutschland. Der letzte, den ich hier erwähne, ist ein jüngerer Forscher, der ist schon in den 70er Jahren geboren, Raymond Ibrahim, der ist aus Philadelphia, auch von diesem Middle East Forum. Der hat zum Beispiel einen Al-Qaida-Reader geschrieben, hat sich mit Al-Qaida stark beschäftigt. Insbesondere, und das ist auch eine wichtige Sache, die sich die Werbel angesprochen hat, hat sich beschäftigt mit der Unterscheidung von Islamismus und Islam, indem er eben sagt, es ist weder hilfreich noch richtig, so zu tun, als ob jeglicher Islam islamistisch sei. Er selber hat auch einen ägyptischen Hintergrund, ist aber jetzt, glaube ich, kein sehr gläubiger Mensch, aber er sagt jedenfalls als bestes Beispiel, es wurden jetzt die Islamisten Wahlsieger in Ägypten. Im Dezember wurde da die zweite oder dritte Runde ausgezählt. Er sagte, man muss betonen, es waren die Islamisten, die die Wahl gewonnen haben. Er sagt, viele in den USA, die meinen, sie wären besonders radikal. Er sagt, das wäre sprachlich und analytisch wenig hilfreich zu sagen, dass die Muslime die Wahlen gewonnen hätten. Also Leute, die Betonung machen möchten, jeder Islam ist böse und gefährlich und islamistisch, die hätten das Problem, dass sie sagen müssten, dass nicht der Islamismus gewonnen hätte in Ägypten jetzt bei den Wahlen, sondern der Islam. Man sagt, das ist eine Nichtaussage, weil ein Land, das über 90% Muslime hat als Bevölkerung, ist ja nicht bemerkenswert, dass dann auch Muslime die Wahl gewinnen. Aber es sind Islamisten, die die Wahl gewonnen haben, die eben nicht 100% der Muslime repräsentieren. Und er möchte einfach die Unterscheidung machen, ohne damit zu negieren, dass natürlich weite Teile von Muslimen, die solche Parteien wie die Muslimbrüder wählen, auch selber islamistisch sind. Aber weite Teile sind noch längst nicht alle. Und das ist für die Diskussion, glaube ich, ganz wichtig, habe ich als Fazit 2 geschrieben, dass die Islamismuskritik liberal, links und antifaschistisch ist. Mit dem antifaschistisch ist deswegen schon auch wichtig, weil wir am Anfang ja das Video gesehen haben mit dem Karadavi, der sich nun in Lobeshymnen auf Hitler ergeht und sagt, Hitler wurde, ist auch interessant übrigens, rein theologisch betrachtet, Hitler wurde von Allah eingesetzt als einer, der die Juden bestraft hat. Das war einer der Aussagen von dem Karadavi, wo es also für ihn offensichtlich keine Gottesleugnung ist oder irgendwas Böses ist, dass er Allah sagt, er hätte einen offensichtlich überhaupt nicht muslimischen Mann wie Hitler eingesetzt, um die Juden, die offensichtlich so schlimme Übel sind, dass auch ein Nicht-Muslim wie Hitler sie strafen durfte. Und dann hat auch der Karadavi ja noch gesagt, es wäre für ihn eine Ehre im Rollstuhl, wenn er mal im Rollstuhl sitzen müsste, weil er ja schon ein bisschen älter, nach Israel fahren könnte. Und dann würde er am liebsten, das ist nämlich eine Ehre für Islamisten, in einer israelischen Bombe getötet werden, weil er dann nämlich direkt als Märtyrer ins Paradies kommen würde. Also ohne Umwege. Und das ist bemerkenswert, finde ich. Und das sollten halt die Leute, die dann immer den Islamismus verharmlosen, wissen, dass die Vorbilder von jemand wie Karadavi, der nun wirklich der bekannteste Islamist ist auf der ganzen Welt, ist nicht irgendjemand und nicht irgendein Spinner, sondern das ist der bekannteste Islamist der ganzen Welt. So, das kann man so sagen, dass dieser Mann eben sich so eindeutig auf Hitler bezieht. Und da ist eben die Kritik am Islamismus insofern offensichtlich antifaschistisch. Was man wissen muss, weil ich betone hier, dass es durch einige Bewegungen gibt, hier Bürgerbewegung Pax Europa, wo ich sehr skeptisch bin, pro Bewegung, pro Köln oder pro NRW, Nordrhein-Westfalen, war ich vor kurzem in Oberhausen, da ist es auch ein Thema, dass man die kritisieren muss. Das ist politically incorrect, die auch teilweise sehr antisemitisch vorgehen. Eine Bekannte von mir aus Berlin, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane, die wird da wirklich auf herkömmlich antisemitische Weise diffamiert, indem gesagt wird, sie wäre ja von einer jüdischen Kommunistenfamilie abstammend, also so Zitat. Und das hat dann mit Islamkritik gar nichts zu tun, sondern das ist halt antisemitisch und anti-links. Da muss man auch sehr vorsichtig sein und das ist ein großes, weites Feld. Wer also sich als Islamkritiker versteht, aber eigentlich gar nicht Islam oder Islamismus meint, sondern doch eher Nationalismus. Und das Dritte ist mir aber besonders auch wichtig, weil das, glaube ich, in den Medien vor allem Journalisten oder hier die Kamera vom SWR, die jetzt gar nicht hier ist, aber die hätten das auch aufnehmen können und dann senden, weil mir das wichtig ist, wo bleibt die undifferenzierte Neuseeland-Kritik? Die wenigsten von Ihnen werden sich als Neuseeland-Kritiker verstehen, vermutlich, wobei ich mich frage, warum eigentlich? Ich meine, Neuseeland macht durchaus problematische Sachen, ich weiß nicht, also Sie wissen nicht welche, ich auch nicht. Deswegen betone ich das hier, Ratschläge von deutschen Politikern wie Angela Merkel oder Thomas de Maizière, wie Israel, von allen anderen mal zu schweigen, wie Israel sich zu verhalten habe, sind unangebracht. Solange es nämlich in Deutschland keine intensive, aggressive, an Obsession grenzende, unverschämte, permanente, faktenresistente und undifferenzierte Neuseeland, Guatemala, Schweden, Kasachstan und Karibik-Kritik gibt, sollte von Israel-Kritik geschwiegen werden. So, damit war es das eigentlich.